Wir sollten uns für die Weihnachten vorbereiten, aber noch viel mehr vielleicht für das Leben vorbereiten. Es ist die Tatsache, dass wir uns vielseitig für die Weihnachten vorbereiten, aber wir bereiten uns nicht vor für den Jesus und seine Geburt. Wir denken manchmal, dass am Weihnachten nur seine Geburt gefeiert wird und dass wir uns nur daran erinnern, dass wir nach 2011 Jahren immer noch an seinen Geburtstag denken. Aber es geht um was anderes. Heute, während ich die heilige Messe gefeiert habe, hat sich ein Satz in mein Gedächtnis tief eingeprägt, aus der Teil der heiligen Messe, aus der Präfation. Und er lautet: Er ist schon gekommen und hat das uralte Vorsatz Gottes erfüllt und uns den Weg der ewigen Erlösung geöffnet. Dieser Satz hat sich bei mir eingeprägt im Sinne: Er ist schon gekommen, hat den Weg der ewigen Erlösung geöffnet, also alles gemacht. Und sind die Christen tatsächlich erlöst? Sehe ich erlöst aus? Wenn mich Atheisten und die anderen Menschen sehen, können sie sagen: Schau, dieser Mensch ist anders. Wenn Jesus den Weg zu der Erlösung geöffnet hat, geht jemand diesen Weg? Weiter, wenn ich an Weihnachten denke, denke ich an das Singen der Weihnachtslieder, an den geschmückten Baum. Manche in den Dörfern werden den Stroh im Wohnzimmer haben. Das ist Brauch in Kroatien, das ist meine Anmerkung jetzt. Dann denken wir an das wunderbare Essen, das uns begeistert, an die vielen Gratulationen, an die Christmette und vieles mehr. Aber ich frage mich: Wo ist in all dem Jesus Christus? Und wenn ich mich daran erinnere, wie er gesagt hat: Ohne mich könnt ihr nichts tun, wird mir übel. Wieso haben wir aus Jesus Christus so viel Liturgien und Riten, so viel Gedanken, theologischen Gedanken, viele Bücher geschrieben, aber wo ist der Jesus? Als hätte man ihn verschüttet und den gibt es nicht mehr. Als hätten wir angefangen zu denken, dass wir mit all dem in der Welt etwas bewirken können, aber nicht mit Jesus. Er ist gekommen und er ist nicht mehr wichtig. Und dann passiert uns, dass wir durch unseres Tun, zum Beispiel im Caritas, durch gegenseitiges Gutes tun, durch Singen im Chor oder durch das Wirken als Mitglied in der Pfarrgemeinderat und so weiter, wir denken, wir arbeiten für Jesus. Oder wir denken, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um uns zu bitten, für ihn zu arbeiten. So erlauben wir ihm nicht, dass er für uns arbeitet. Mich hat schon immer ein Satz der Mutter Teresa etwas gestört, wenn sie sagte: Etwas Schönes für Jesus tun. In meinem Inneren spürte ich Widerstand und fragte mich: Wieso das? Warum nicht erlauben, dass Jesus was Schönes für mich tut? Jesus ist allmächtiger Gott und ich würde sagen, er braucht nichts. Er ist absolutes Wesen, Sohn Gottes. Und ich bin ein winziger, kleiner Mensch, der seine Hilfe braucht, sein Wort, seine Hand. Ich brauche einfach, dass er mich berührt und heilt, dass er mich weise und klug macht, dass er mich ewig macht. Also, das Christentum ist nicht darin, dass wir was tun, sondern dass wir ihm erlauben zu tun. Wenn ich weiter das Heilige Schrift studiere, dann lese ich: Kommt ihr alle, die durstig sind, zum Wasser. Jesus ist gestanden und gerufen: Ihr alle, die Durst haben, kommt zum Wasser, und aus eurem Inneren wird lebendiges Wasser strömen. Strömt aus uns Christen das lebendige Wasser? Jesus sagt: Kommt zu mir, ihr, die müde und beladen seid. Er sagt nicht: Ich komme zu euch, sondern: Kommt ihr zu mir, ihr, die müde und beladen seid. Aber wir bereuen so sehr unsere Sünden, wir sind furchtbar beladen mit den Sünden, Fehlern, mit allen möglichen, eigentlich mit Unglaube und Zweifel an ihn, dass er uns hilft. Und dann beten wir tagelang und schreien: Mein Herr, mein Herr. Wir suchen und beten unaufhörlich. Und er sagt einfach: Kommt nur zu mir und ich werde euch entlasten, ich werde euch erholen. Nicht ihr mich, sondern ich euch. Ich höre, wie Jesus sagt: folge mir nach. Er sagt nicht, ich folge dir nach, sondern folge du mir nach. Es geht in jedem Schritt darum, dass Jesus uns ständig ruft, dass wir zu ihm kommen. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht ablehnen. Kommt, ich werde euch belehren. Nehmt mein Joch, denn meine Last ist leicht und mein Joch ist süß. Also, Jesus ruft ständig zu sich. Und wir tun so, als würden wir in unserem christlichen Leben hunderten von Riten uns ausdenken, hunderte von Gebeten, hunderten von klugen Gedanken, Verabredungen treffen, nur damit er nicht wirkt, sondern wir für ihn. Dann rufen wir ihn, komm Herr Jesus, komm Herr Jesus und siehe, wie wir klug sind, wie wir für dich was Schönes machen würden. Komm Herr an diesen Weihnachten und es wird schön. Aber er sagt, nein, meine Freunde, ich werde geboren an diesen Weihnachten.
Es ist kein Problem, dass ich einmal im Stall in Bethlehem geboren bin. Ich bin einmal geboren für die ganze menschliche Geschichte. Aber jetzt will ich für dich geboren werden in Zagreb. Warum kommst du nicht zu mir? Die Hirten sind gekommen, aber nicht ganz Bethlehem. Ich musste außerhalb der Stadt geboren werden. So werde ich an diesen Weihnachten geboren, außerhalb eurer Stadt Zagreb, außerhalb euren Städten und Stadtteilen. Kommt wieder niemand zu mir, nur die Obdachlosen, die außerhalb der Stadt, außerhalb des Hauses, des Heims sind? Was passiert eigentlich mit unserem Christentum, frage ich mich von Tag zu Tag. Ist das Christentum tatsächlich eine Bewegung der Menschen, die etwas Gutes tun sollten für die Menschheit? Oder ist das Christentum eine Gottesbewegung, wo Gott das Gute für die Menschen tut? Der heilige Paulus sagt, Gott hat uns von dem Tod in das Leben rübergetragen, aus der Dunkelheit in das Licht, das er uns mit allen Gaben des Heiligen Geistes beschenkt hat. Also das haben wir uns nicht selbst gegeben. Ich habe noch nicht erlebt, dass jemand, der Theologie studiert hatte, heilig geworden ist, der bessere Mensch geworden ist, nein. Ich habe nicht gesehen, dass die Menschen, die sonntags in die Kirche gehen, besser sind von denen, die nicht gehen. Ich habe nicht gesehen, dass die Kinder, die Glaubenskurs besuchen, besser sind von denen, die das nicht tun. Wo ist also Fehler? Was machen wir falsch? Anscheinend liegt der Fehler nur darin, dass wir Jesus aus unserem Leben rausgeworfen haben. Wie Gaudium et Spes, das letzte Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils über der Kirche in der modernen Welt, sagt, die Christen mit seinem Leben verdecken mehr Gottes Antlitz, als sie ihn aufdecken. Das bedeutet, dass Atheismus in unserer Stadt Zagreb wegen Christen entstanden ist, nicht wegen den Atheisten. Sie wollten nicht Atheisten werden, sondern sie kommen zu uns, zu unseren Gottesdiensten und zu unseren Gebeten, zu unseren Treffen, zu unseren Beratungen in unsere Klöster und sehen nirgendwo Jesus. Sie sehen nur unser Bemühen. Die Klöster arbeiten entweder mit den Kindern, mit den Armen oder in Krankenhäusern und Armenhäusern. Sagen Sie mir, wer arbeitet mit Jesus, mit dem Jesus? Und wo arbeitet Jesus? Wo wirkt eigentlich Jesus? Es sieht so aus, geehrte Zuschauer, wenn wir in dieser Sendung einen Schritt machen wollen im dritten Jahrtausend und im 21. Jahrhundert, dass es notwendig ist, den Schritt zu Jesus zu machen, ihm folgen und ihm das Herz und alle Türen öffnen, damit er etwas Gutes für uns tut. Endlich erlauben, dass er uns tatsächlich in das Licht überführt, damit wir nicht im Dunkel sind und dass wir nicht in Gedanken hochmutig sind, weil wir was Gutes für Jesus tun. Und dass wir nicht hochmutig sind wegen unseren langweiligen und schweren Gebeten, und denken, wie Gott glücklich sein sollte, weil wir beten und beten. Aber Gott ist eigentlich unglücklich, dass wir ständig beten, weil wir plappern, statt dass wir mit ihm in Verbindung beten.
Weil das Gebet und die Essenz des Gebetes ist die Begegnung mit Jesus Christus. Sag mir, geehrte Zuschauer, wann hast du Jesus Christus im Gebet begegnet? Du triffst bestimmte Gebetsformel und sprichst sie aus. Das ist es, so scheint es mir, geehrte Zuschauer, was wir heute ans Licht bringen sollten und dass wir anders leben sollten. Es wäre wunderbar, wenn diese Weihnachten ganz anders wäre und wenn endlich Jesus unter uns erscheinen würde. Ich frage mich, was ist zu machen, dass das passiert? Wie kann man den Christ bewegen, auf sich selbst zu verzichten und Jesus folgen? Dass er nicht mehr auf die Welt schaut, sondern auf Jesus, dass er nicht von sich selbst die bessere Welt erwartet, sondern von Jesus, dass er von keiner kroatischen Partei oder Politiker und Wirtschaftler, von Menschen und auch von uns Priester keine bessere Welt erwartet, sondern von Jesus. Das bedeutet, man müsste unsere Mentalität komplett zu verändern und unser Wirken und unsere ganze Kirche. Anstatt dass in ihr nur die Menschen wichtig sind, dass Jesus wichtig wird. Es tut mir immer weh, wenn nach langen Sitzungen in der Kirche, ganz egal ob von Laien, uns Priester oder Gebetsgruppen und verschiedenen kirchlichen Vereinen und Bewegungen, wir beten und diskutieren und was wir alles tun, aber niemand erwähnt Jesus. Mir tut Jesus leid, wenn wir die Heiligen der Kirchengeschichte loben. Sind das die Heiligen, die etwas Großes bewirkt haben? Was haben sie gemacht in der Menschheitsgeschichte? War das nicht Jesus? Und wenn sie etwas getan haben, war das nicht Jesus wirken durch sie? Aber für mich ist es traurig, dass niemand, überhaupt niemand Jesus sucht. Wir beten am Anfang oder singen, komm Heiliger Geist und zum Schluss noch ein Lied, vielleicht beten wir noch ein Vater unser und danach gehen wir heim. Und ich frage mich, wo war Jesus in unserem Treffen? Wenn die Kirche Leib Christi ist und wenn wir ohne Jesus, wie er selbst sagt, nichts tun können und wenn er der Weg zum Vater ist, warum suchen wir dann manche unsere Wege? Warum denken wir, dass wir durch unser Gebet zu dem himmlischen Vater kommen können? Warum denken wir, dass wir durch unsere guten Taten die Hand des himmlischen Vaters erreichen können, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg? Wenn Jesus das Leben ist, warum suchen wir dann ein anderes Leben? Wir suchen gutes Essen, gutes Trinken, gute Medikamente, gute Ambulanz. Warum suchen wir nicht Jesus? Endlich, wenn er die Wahrheit ist. Warum quälen wir uns mit philosophischem Denken und mit Lesen der Bücher, mit Schulen und Fakultäten? Nur ihn gibt es nicht. Wir haben alles, nur Jesus haben wir nicht. Deswegen lade ich Sie, liebe Zuschauer, ein, mit mir zusammen zu versuchen, eigene Türen, Gehwege und Wege zu Jesus zu öffnen, damit wir bis zu Weihnachten, es ist noch genug Zeit, uns von ihnen reinigen würden und von uns selbst, damit wir zu ihm gelangen, damit Zagreb froh sein kann, weil er endlich erleben könnte, dass Jesus in ihm geboren wurde. Wie gut es wäre, geehrte Zuschauer, wenn wir erlauben würden, dass Jesus in uns das wird, was er selbst sein wollte. Er sagt, wer nicht auf alles verzichtet, auch auf das eigene Leben, kann nicht mein Schüler werden. Das heißt, du kannst von ihm nichts empfangen, von ihm nichts lernen. Sagt mir, geehrte Zuschauer, habt ihr etwas aus dem Heiligen Schrift gelernt? Lesen Sie überhaupt das Heilige Schrift? Haben Sie irgendetwas von Jesus gelernt? Ist jemand von uns sein Schüler? Wie viele Bücher von und über die Heiligen, Theologen, geistliche Schriftsteller lesen wir und lesen? Wenn wir Jesus' Wort mit etwas mehr Liebe, etwas mehr Herz lesen würden, hätten wir den ganzen Himmel gelernt. Also, wie wir sehen, mit uns passiert etwas Ungewöhnliches. Es ist mit uns nicht alles in Ordnung. Wir beten so viel und Gott ist nirgendwo. Wir besuchen so viel Gottesdienste. Jesus ist nirgendwo. Wir betonen so gerne, dass wir die Kirche und die Gläubigen sind, aber Jesus ist nirgends. Wir bewegen uns durch die Zagreber Straßen, aber nirgends ist Jesus. Du kommst nach Hause, da ist er auch nicht. Du kommst in die Kirche, da ist er auch nicht. Man hat ihn wohl in den Tabernakel geschlossen. Du suchst ihn in den Armen, da ist er nicht. Und nur ihn gibt es nicht. Die Theologen diskutieren Tage und Nächte, die Bischöfe auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den Synoden diskutieren Tage und Nächte, aber sagen Sie mir, sucht jemand von Ihnen Jesus, damit er endlich kommt und sagt, was man in der Kirche tun sollte.
Und dass er uns schließlich was sagt, damit wir seine Kraft, seine Geisteskraft bekommen, sein Leben. Und dass wir das dann der Welt zeigen. Die Welt braucht nicht die Kirche. Was soll die Welt mit der Kirche? Wisst ihr Lieben, vor allem in Europa bei uns sagen viele Menschen, wir brauchen die Kirche nicht. Die Kirche stört uns nur, wir brauchen Jesus. Und Jesus bekommen wir auch ohne die Kirche. Wir haben die Heilige Schrift, wir beten, wir tun Gutes. Das, was Jesus von uns verlangt hat, das tun wir. Wir lieben uns gegenseitig und schaffen den Frieden. Wir arbeiten für das Gute. Warum bräuchten wir dann die Kirche, sagen diese Menschen? Wenn man die Kirche bräuchte, dann wärt ihr Gläubige doch ganz anders. Liebe Zuhörer, das sind Probleme und das ist eigentlich ein Raum für die Atheisten. Ein Raum für Gott, wo Jesus eigentlich in Kroatien, in Europa geboren werden möchte. Hier habt ihr die Art und Weise, wie Jesus zu uns kommen möchte. Denn ich habe zu Beginn gesagt, Weihnachten ist nicht die Feier von der Geburt Jesu. Nein, das feiern wir. Und wir sehen, wie leer diese Tage sind. Das haben die Kommunisten uns beigebracht, dass wir so feiern. Denn die Christen haben immer ihren Tauftag gefeiert. Das bedeutet ihren Namenstag eigentlich. Als sie eben bei der Taufe ihren Namen bekommen haben. Und wir sind wirklich Atheisten irgendwie geworden. Wir nehmen alles an von den Liberalen, von den Atheisten und von allen anderen. Und von Jesus geradezu mal etwas, ein wenig. So, im Namen Jesu bitte ich euch und flehe euch an, öffnen wir uns für Jesus. Erinnert euch an den heiligen Johannes Paul II., als er erst gekommen ist, als er von seinem Balkon zum ersten Mal verkündet hat, dass er von einem entfernten Land kommt. Er sagt zu uns, fürchtet euch nicht, das bin ich. Oh, wie genial und gut dieser unsere Johannes Paul II. War. Und dann hat er zum Schluss gesagt, öffnet doch die Tür für Christus. Und wann immer er irgendwo gekommen ist, hat er gesagt, öffnet doch die Tür für Christus. Fürchtet euch nicht vor Jesus. Weihnachten möchte eigentlich nur eines, dass Gott, dass Jesus dieses Mal in dir geboren wird. Dass er in dein Haus hineinkommt. Dass er auch seinen Teller bekommt. Und Besteck an eurem Tisch, damit er auch ein Mitredner unter euch wird, bis er schließlich zu Wort kommt bei euch und dass er euch hilft und euch heilt, dass er euch ermutigt und dass er euch befähigt, in die Politik, in die Wissenschaft zu gehen, dass ihr neue Wege einschlägt in eurem Leben. Jesus möchte das. Es geht hier um Jesus. Jesus. Denn wir brauchen das Christentum, wir brauchen die Kirche nicht, wenn es Jesus nicht gibt. Die Kirche hat nur einen einzigen Sinn, Jesus der Welt zu vermitteln, Jesus der Welt zu bringen. Nur das. Jesus sagt, geht in die ganze Welt und verkündet die frohe Botschaft von mir. Ich bin mit euch. Also versuchen wir nun Schritt für Schritt weiterzugehen. Und wenn wir zu diesem Weihnachtsfest unsere Herzen für Jesus öffnen, oh, wie froh Jesus sein wird, der ganze Himmel wird uns klatschen. Aber auch Zagreb wird schön sein und ihr, liebe Zuhörer, ihr werdet unendlich glücklich sein und ihr werdet wirklich heilig sein. Liebe Zuhörer, jetzt stellt sich die Frage, wie kommt man zu Jesus und wie öffnet man ihm sein Herz? Und erinnern wir uns, dass es in der voradventlichen Zeit heißt, er ist ja bereits gekommen und er hat unseren sterblichen Leib angenommen und uns den Weg der Rettung geöffnet. Er ist bereits gekommen. Deshalb, wir müssen ihn nicht rufen, dass er kommen soll, sondern wir müssen ihn empfangen, denn er ist gekommen. Das heißt, das Problem von Jesus und Weihnachten ist, anzunehmen, ihn zu empfangen, die Tür zu öffnen und ihn zu sich zu nehmen. Und nicht dieses Problem, wie wir ständig rufen, komm Herr Jesus, komm. Er sagt, ja hier bin ich vor der Tür, wohin soll ich denn kommen? Und wenn wir uns fragen, wie sollen wir ihn annehmen, dann hören wir seinem Wort zu, wie er bei Johannes 14. Kapitel sagt, wer meine Worte hört und sie bewahrt, derjenige liebt mich. Und zu ihm werden wir kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Wer meine Worte nicht bewahrt, der liebt mich nicht, sagt Jesus. Und zu ihm wird er also nicht kommen. Also Jesus öffnet uns den Weg oder die Augen, wie wir unseren Weg für ihn öffnen können, wie wir uns ihm öffnen können. Zunächst ist es wichtig, das Wort Gottes zu hören. Und es wäre gut, wenn ihr jetzt, liebe Zuhörer, jeden Tag bis zu Weihnachten lesen würdet, zum Beispiel das Markus-Evangelium lesen würdet, welches eben der Heilige Stuhl vor allem, so der Papst, empfohlen hat, damit wir die Neuevangelisation in allen Häusern durchmachen in diesem Jahr. Es wäre so schön, wenn jeder von uns jetzt anfangen würde. Also es wäre schön, mit dem Markus-Evangelium zu beginnen. Also zunächst hörst du zu. Also du hörst zu, während er zu dir spricht. Während er durch diese kroatischen Buchstaben zu dir spricht, jetzt hier in unserem Fall durch deutsche Buchstaben, durch die Gedanken und Worte, die dort geschrieben stehen und ins Evangelium übertragen wurden, beziehungsweise im Evangelium übersetzt wurden in dieser Sprache. Das erste ist auf das Wort Gottes hören. Das zweite ist es wirklich hören. Du kannst hören, aber dass du eben gar nichts hörst. Warum? Weil du ja so zerstreut bist. Du musst also gesammelt sein. Das heißt, der zweite Schritt heißt gesammelt sein. Wenn du nicht gesammelt bist, dann geschieht nichts. Während du liest, sind dein Intellekt und deine Vernunft verschlossen. Und natürlich ist dann auch dein Gedächtnis, deine Erinnerungsfähigkeit verschlossen. Und es kommt nichts zu dir hindurch. Aber im Erinnerungsvermögen bewahrt man eben dieses Wort, das du gehört hast. Und durch die Vernunft, durch den Verstand und durch die Ohren gelangt dieses Wort in dich hinein. Und dort wird es aufbewahrt. Aber wenn du zerstreut bist, hörst du das nicht. Das heißt, du kannst hören, ohne dass du irgendwas gehört hast. Du kannst hören und daran denken, wie dir dieses und jenes wehtut, wie du das oder jenes machen sollst. Und dann merkst du, dass die Hälfte der Sendung vorbei ist und du hast rein gar nichts gehört, gar nichts mitgenommen. Also es hören, das Wort hören, heißt sich zu sammeln. Und sich zu sammeln heißt, alle anderen Gedanken wegzulegen. Alle anderen Gedanken wegzulegen, ganz einfach zu sagen, ich werde jetzt ganz genau zuhören, was dieser Mensch jetzt sagt. Ich werde jetzt, indem ich das Markus-Evangelium lese, genau hören, was Jesus mir sagen möchte. Wie sieht dieser Jesus aus? Und ich konzentriere mich ganz nur darauf. Das ist das, was Jesus freut. Denn wenn du die Heilige Schrift liest und bist dabei zerstreut, dann sagst du eben damit, dass das Wort Jesu für dich unwichtig ist. Das bedeutet also eigentlich, dass du das Wort gar nicht annimmst. Das bedeutet auch, dass du Jesus damit verletzt. Das heißt, dass dir etwas anderes wichtiger ist als er. Wie kann es sein, dass Gott dir nicht der Wichtigste ist? Was kann dir wichtiger sein als er? Was kann dir wichtiger sein als er? Mit anderen Worten also, gesammelt sein bedeutet, auf alles andere zu verzichten. Und dann wirst du hören. Jesus sagt es auf eine andere Art und Weise. Das Himmelreich ist vor der Tür, also es wartet. Jesus und der Heilige Geist, das ist das Reich Gottes, das ist das Himmelreich. Sie warten. Der Vater hat zunächst Jesus gesandt als erstes und dann den Heiligen Geist. Jesus hat gezeigt, dass er die Macht hat über all unsere Krankheiten, über unseren Tod hat und über alle unseren Leiden und Sünden und über den Satan und über die Hölle. Er hat die Macht da über allem. Er ist unser König. Er ist das Himmelreich. Und der Heilige Geist ist gekommen, dass das, was Jesus gebracht hat, erfüllt wird, dass das in uns Christen hineinkommt. Deshalb, das Himmelreich, das sind Jesus und der Heilige Geist. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür. Jesus sagt, das Reich Gottes ist vor der Tür oder es ist nahe. Das Reich Gottes ist nahe. Was bedeutet das? Ja, empfangt es. Damit wir es empfangen können, was sagt er? Ja, kehrt um. Kehrt um. Und das Zweite, und glaubt. Umkehren bedeutet eben sich sammeln. Zu schauen, was trägt er? Was bringt er da? Eben neugierig zu sein. Was bringt Jesus denn? Was möchte er mir geben? Was hat er denn mir gebracht? Was ist das Reich Gottes? Also so neugierig sein, wie jemand, der nur auf das schaut und dem nur das wichtig ist. Also anhören und dann doch hören. Also hören heißt, beginnen die Heilige Schrift zu lesen, das Markus-Evangelium. Hören heißt, sich zu sammeln, lernen, sich zu sammeln. Das bedeutet umkehren. Und dann auch das Dritte, empfange Jesus, also glaube. Wenn ich jemanden glaube, dann öffne ich die Tür für ihn. Wenn jemand an meine Tür klopft, dann muss ich fragen, wer ist denn da? Und wenn jemand klingelt, an deine Tür klingelt, dann schaust du zunächst dann durch dieses Loch, um zu sehen, wer das ist. Und wenn das jemand Unbekannter ist, wirst du ihm nicht öffnen. Du hast Angst vor den Dieben zum Beispiel. Ist für dich Jesus ein Dieb oder ein Freund? Er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Hast du jemals gesagt, Jesus ist mein Freund, wenn ich ihn zu mir hineinlasse? Mit anderen Worten also, diese drei Schritte ermöglichen es uns, dass wir endlich Jesus Freunde werden und dass Jesus endlich in uns geboren wird und dass Weihnachten endlich Weihnachten wird. Denn Weihnachten ist nichts anderes als der kleine Gott. Und der kleine Gott, das heißt, Jesus ist noch nicht in dir und mir erwachsen geworden. Er ist noch nicht unter uns erwachsen geworden und er möchte erwachsen werden. Er möchte große Taten tun und erst ist Weihnachten, er ist klein, hilflos. Und er klopft an deine Tür wie ein Armer und sagt, komm, gib mir eine Bleibe, damit ich übernachten kann bei dir. Nachdem es hier um eine geistige Wirklichkeit geht, um Jesus, den Auferstandenen, deshalb ist es uns schwer, uns auf ihn voll zu konzentrieren und deshalb fällt es uns schwer, ihn so anzunehmen. Es ist für uns viel leichter, die Dinge um uns herum anzunehmen. Du schaust dir die Sachen an, die Wand, den Tisch, das Radio, wo du das jetzt hier anhörst. Du schaust dir die Menschen um dich herum an, die Kinder, die um dich herum spielen. Du schaust dir die Bilder an und das zerstreut dich. Und du folgst einfach deinen Augen und gehst weg von Jesus. Du hörst vielleicht etwas anderes, dieses oder jenes. Bist aufmerksam, wenn irgendein Geräusch kommt und jemand vorbeikommt oder so. Wenn jemand irgendwas sagt und so gehst du weg von Jesus. Du folgst dem, was du hörst. Und deshalb ist es sehr wichtig, auf alles zu verzichten, damit Jesus der Erste bei dir wird. Damit Gott derjenige wird, mit anderen Worten gesagt, der dir das Leben geben kann. Denn das ist die Wahrheit. Niemand anderer kann dir das geben. Liebe Zuhörer, wenn wir täglich wenigstens 15 Minuten, also stellt euch vor, 24 Stunden und jede Stunde hat 4 Viertel. Also ich verlange nur von einer Stunde die viertelte Zeit, die 15 Minuten. Du hast aber 24 Stunden Zeit an einem Tag und jede dieser Stunde hat 4 Viertel. Und ich bitte dich, von diesen Hunderten von Vierteln nur eine Viertelstunde für Jesus dir Zeit zu nehmen. Und sage mir, wirst du das tun? Wie oft habe ich denn im Radio darüber gesprochen und wir haben das immer noch nicht getan? Denn wenn wir das getan hätten, das würde man hören. Über Radio Maria wurde das verkündigt. Oder würde man das verkündigen? Diese und jene Frau hat vollkommen Jesus erlebt. Die andere Dame ist völlig wundersam geworden. Sie spricht von Jesus so wie niemand sonst. Eine andere ist gesund geworden. Wiederum eine andere ist erlöst worden von ihren Leiden. Die eine ist heilig geworden, wieder eine andere arbeitet so unheimlich engagiert bei Caritas und in der Kirche und sonst wo. Eine andere hat bei der Heiligen Kommunion auf eine wundersame Art und Weise Jesus Nähe oder Anwesenheit gespürt oder erlebt. Man würde darüber sprechen, aber so spricht man nichts. Unser Radio hat nicht die Möglichkeit, Zeugnis zu geben, denn wir erleben nichts. Wir haben keine Erfahrung mit Jesus. Und man gibt Zeugnis davon, was du gesehen und gehört hast. Man muss Jesus sehen und hören, damit man Zeugnis gibt von ihm, dass er da ist unter uns. So, meine Lieben, ihr merkt, wie das Wort Gottes wärmt und wie das Wort uns bittet, dass wir uns diesem Wort zuwenden. Wiederholen wir also, was ist zunächst wichtig, also sein Wort zu hören. Aber wir müssen aufpassen, damit wir nicht das Wort hören. Und dann beginnen wir nachzudenken. Und dann geht Jesus wieder weg, denn du läufst deinen Gedanken hinterher. Jesus sagt, dort kehrt um und glaubt an die frohe Botschaft und du fängst an, über die Umkehr nachzudenken und lässt den Jesus laufen. Nein, das Wort Gottes anhören oder hören heißt zu lauschen, was Jesus sagt, denn er möchte dir das sagen. Das eine ist also das Wort zu lesen und das Zweite ist, aus diesem Wort herauszuhören, was Jesus sagen möchte, dir sagen möchte. Und vor allem, sich bewusst zu machen, dass Jesus eine Person ist, das lebendige Wort Gottes. Das ist Jesus, der Lebendige, der zu dir spricht. Und deshalb höre ihm zu. Höre zu. Versucht nicht über den Text nachzudenken, den ihr liest, sondern während du das hörst beim Lesen, hörst du auf Jesu und er möge dir das Wort erläutern. Ihr werdet wundersame exegetische Deutungen hören beim Verstehen der Heiligen Schrift. Aber ihr werdet auch die wundersame Anwesenheit von Jesus erfahren. Hören bedeutet also, auf ihn zu lauschen, ihm zuzuhören. Die Person anzuhören. Denn so wie Jesus bei der Eucharistie anwesend ist, im gesegneten Brot, in der gesegneten Hostie, genauso ist er auch anwesend im Heiligen Wort. Denn wie der Heilige Geist Jesus verleiblicht hat der Mutter Maria, so kommt der Heilige Geist bei der Heiligen Messe, bei der Wandlung und verleiblicht dort Jesus Christus im Brot und im Wein, in der Hostie. Und genauso ist der Heilige Geist gekommen und hat Jesus verleiblicht in dem Wort, welches die Evangelisten aufgeschrieben haben. Deshalb, meine Lieben, das ist der anwesende Jesus. So wie du Jesus anbetest im Tabernakel in der heiligen Hostie, so musst du auch sein Wort anbeten, ihn in seinem Wort anbeten. Und wenn du die Heilige Schrift in deinem Haus hast, warum verbeugst du dich nie, wenn du nach Hause kommst? Weil du ja die Heilige Schrift in deinem Haus hast. Warum verneigst du dich nicht davor, wie in der Kirche, wenn sein Wort verkündet wird? Und auch dich verbeugen, wenn du mit dem Lesen fertig bist? Und warum hörst du ihm nicht zu? Überhaupt, meine lieben Zuhörer, wir sind eine Kirche des Redens geworden. Wir reden immer und reden, anstatt zuzuhören. Und Jesus sucht nach Zuhörern. Er ist der Sprecher Gottes. Er ist der Bote des himmlischen Vaters. Er ist das Wort. Er ist derjenige, der spricht. Und wir sind nur Zuhörer. Wir sind nur die Empfangende. Er gibt und wir empfangen. Er bringt die Erlösung. Und ich werde durch ihn erlöst. Und wir reden und reden. Und wenn wir in die Kirche kommen, dann knien wir uns hin. Und beten, gegrüßet seist du Maria, Ave Maria, Vater unser. Und dann, lieber Jesus, hilf mir. Und Jesus, gib das und das, dass mein Kind gesund wird, dass es mir leichter wird. Jesus, gib, dass das vergeht. Jesus, gib, gib, gib. Also wir reden ständig zu Jesus und dann gehen wir weg. Und Jesus sagt, ja komm, warte bitte, damit ich dir was sagen kann. Nein, wir laufen schnell davon, damit Jesus nicht zufällig was zu uns sagen kann. Wir sind es gewohnt, ständig zu plappern, zu reden und Jesus das Wort zu nehmen, damit er ja nicht etwas zu uns sagen kann. Und deshalb ist es normal, wenn wir sonntags nach der Heiligen Messe nach Hause gehen, wenn dich jemand fragt, was hat der Priester bei der Predigt gesagt? Dann sagst du, ja, ich weiß es nicht, er hat gut gesprochen, er hat wirklich schön gesprochen. Aber was er gesprochen hat, das weiß ich nicht. Ihr werdet sehen, versucht nur nach der Heiligen Messe euch zu erinnern, was hat er eigentlich wirklich gesagt? Und ihr werdet sehen, wie der Teufel dir das Wort klaut oder wegnimmt. Er nimmt das Wort aus unserem Herzen weg, welches gesät wurde, wie Jesus sagt. Das ist diese Samen neben dem Weg. Und das zweite auf den Felsen. Und dann kann es nicht weiter wachsen. Oder es wächst ein wenig und verdorrt gleich. Denn du vergisst es sofort. Und wenn das in die Dornen hineinfällt, so viele Sorgen. Und du denkst, ich muss schnell nach Hause und ich muss Frühstück vorbereiten und. Und das Mittagessen und dieses sollte ich und jenes sollte ich. Und ich muss denjenigen anrufen. Und schon ist es geschehen, deine Sorgen ersticken das Wort in dir und Jesus kann nicht zu Wort kommen. Wo ist also das Problem für Jesus in unserem Leben? Weil er nirgendwo etwas sagen kann. Er hat niemanden, zu dem er reden könnte. So oft spüre ich, wenn ich zuhöre, in der Meditation, wenn ich auf sein Wort lausche, ich möchte nichts sagen und ich sage nur, du bist da und sprich zu mir. Und dann höre ich so, als ob Jesus klagen würde und sagt, weißt du, ich habe niemanden, der auf mich hören kann und der mir zuhören kann. Ich habe nur euch alle, die ihr ständig schreit und redet und verlangt und betet, aber ich habe niemanden, der innehalten würde und zuhören würde. Sogar wenn ihr nicht betet, schaut ihr um euch herum ständig und denkt an tausende von anderen Dingen. Ihr seid verschlossen und das bedeutet, ihr seid zerstreut. Und das schmerzt unseren Jesus am meisten. Warum bedeutet er niemanden etwas? Warum sind alle Türen für ihn geschlossen? Denn er ist das Wort. Und mir ist es so kostbar, mir ist sein Wort so kostbar, wenn er sagt, wenn jemand auf mein Wort hört und es bewahrt, derjenige ist es, der mich liebt. Und zu ihm werden wir kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Wer? Ja, mein Vater und ich, sagt er. Stellt euch vor, das müssen wir heute Abend uns ganz gut merken. Wenn du auf sein Wort hörst und es bewahrst, es in deinem Gedächtnis bewahrst und es kennst, wenn du ständig diesem Wort lauschst, Nicht nur, dass du so viel nachdenkst, sondern eben hörst, lauschst dem Wort. Intuitiv mit deinem Geist, meditativ zuhörst, was dieses Wort dir sagt, beziehungsweise was Jesus dir über dieses Wort sagt, dann kommt Jesus zu dir und nimmt Wohnung in dir und dann bist du glücklich und dann wirst du sehen, wie dein Rheumaschmerz vergeht und Arthritis und wie deine Jahre, dein Alter in die Jugend verwandelt wird und wie alles anders sein wird. Es gilt nur, Jesus zu uns ins Haus zu bekommen, in unser Herz ihn hineinzustellen und alles wird anders sein, alles wird neu sein. Also wiederholen wir, wie sollen wir Jesus in uns hineinlassen? Zunächst hören, also auf ihn hören, während wir die Heilige Schrift lesen, ihm zuhören, die Person hören, er ist dieses Wort, er ist die Person. Ihn hat der Heilige Geist verleiblicht, denn die Heilige Schrift ist mit dem Heiligen Geist erfüllt oder ist inspiriert vom Heiligen Geist. Ihn hat der Heilige Geist in das Wort einverleibt. Da ist Jesus drinnen. Durch dieses Wort möchte er zu dir sprechen. Aber du musst hören, höre, sammle dich. Sei nicht zerstreut. Sag Jesus, ich möchte dich hören und Punkt. Und dann haben wir gesagt, zweitens, hören und dann wirklich hören. Und damit du wirklich hören kannst, musst du dich sammeln. Gesammelt sein bedeutet, die Türen deiner Vernunft und deines Herzens zu öffnen. Öffnen, damit du hörst. Damit das Wort, welches Jesus zu dir sprechen will, welches du in der Heiligen Schrift liest, damit es an dir haften bleibt. Damit es in dein Herz hineinkommt, damit es die Räume erfüllt, die Räume deiner Gefühle, deines Herzens, deines Charakters, deiner Persönlichkeit. Damit du spürst, die Begegnung mit Jesus geschieht in der Person. Das bedeutet gesammelt sein. Gesammelt sein bedeutet, die Tür aufzusperren und sagen, Jesus, hier bin ich, komm herein, komm her. Und wenn das in der Heiligen Schrift heißt, komm, Herr Jesus, das haben vor allem die ersten Christen so gerufen, dann war das nicht so, als wäre Jesus ganz weit weg und er soll dann näher kommen, sondern das bedeutet dieses, hier, komm, ich habe dir die Tür geöffnet, du darfst hineintreten. Stellt euch vor, es ist so, wie wenn ein Freund tagelang vor deiner Tür steht und wartet. Und er hat schon Kissen und Decken geholt und hat sie vor die Tür gestellt und schläft dort vor deiner Tür. Und er schläft dort jahrelang und du öffnest ihm nie. Das ist nämlich dieser Jesus. Ich stehe vor deiner Tür und klopfe an, sagt er. Das ist Jesus, ein Fremder in unserem Leben. Und was bedeutet das jetzt für dich, wo du jetzt diese Sendung gehört hast, diese Worte gehört hast? Hier, Jesus, ich öffne dir, komm bitte. Wie geht es dir, Freund? Und dann hör zu, was er dir zu sagen hat. Rede nicht ständig du zu ihm und sag nicht nur, gib mir das und jenes. Nein, frag Jesus, was möchtest du mir sagen? Was hast du mir zu sagen? Vielleicht wirst du spüren, dass er vielleicht eine Zeit lang schweigt. Als wäre er beleidigt, weil du ihn so lange nicht hineingelassen hast. Als würdest du ihn gar nicht hören. Denn vielleicht hast du es nie gelernt, die Ohren deines Herzens zu öffnen und deines Geistes. Man muss sich daran gewöhnen. Man muss sich öffnen. Und du wirst sehen, wie man das dann hören kann. Das ist der zweite Schritt also. Und wir haben gesagt, dass der dritte Schritt in diesem Hören, wirklich hören und mit Jesus zusammen sein eigentlich. Zulassen, dass er in uns Wohnung nimmt, damit er dann in uns wirkt, damit wir uns durch ihn erholen, dass er uns heiligt und dass wir ihm erlauben, durch uns zu wirken. Und das bedeutet Glauben, Glauben, ihm Glauben, Vertrauen haben an ihn. Vertrauen darauf, dass er dir was sagen wird, dass er dich berühren wird, dass er dir seinen Geist geben wird, dass er dir geben wird, dass du seine Anwesenheit spüren kannst. So wie es war, als er sich den Aposteln nach der Auferstehung gezeigt hat. Sie konnten ihn nicht sehen, nein. Aber er hat sich sichtbar gemacht. Stellt euch vor, wie viel Liebe die Mutter Gottes hat, wenn sie in Medjugorje, Lourdes, Fatima und so weiter, wenn sie sich uns zeigt. Das heißt, sie muss in unsere Welt hineingehen, damit wir sie hören können. Also mit anderen Worten gesagt, sie muss sowohl die Bernadette als auch die Lucia und die anderen fähig machen, befähigen, auch die Kinder in Medjugorje, sie muss sie fähig machen, damit sie auf sie hören, damit sie ihr zuhören können, damit sie sie hören können. Sie muss ihnen diese geistige Fähigkeit geben. Das ist das, was wir sagen müssten. Jesus, befähige mich, damit ich dein Wort hören kann, damit ich dir glauben kann, damit ich dich wirken lassen kann, damit du was Gutes tun kannst, in mir und für mich. Versuchen wir das jetzt in einer kurzen Pause zu tun. Nun gehen wir jetzt zum dritten Schritt in dieser Sendung, in das dritte Jahrtausend. Ich erinnere euch, wir versuchen systematisch ein paar Schritte zu tun, damit wir uns auf den Weg machen in unserem Leben, damit wir uns auf den Weg machen können. Das erste, erinnert euch, wir haben darüber gesprochen, über das Bedürfnis, anzufangen, Jesus zu empfangen, Jesus anzunehmen, damit Jesus der Erste und der Wichtigste in unserem Leben wird, damit er nicht versteckt bleibt hinter unseren christlichen und menschlichen Gedanken und versteckt bleibt hinter verschiedenen Organisationen oder Tätigkeitsdrang. Er muss der Erste sein, liebe Leute. Wir brauchen ihn. Er ist der Erlöser. Nicht etwas anderes, was wir als Christen tun, sondern er als Person. Er ist der Weg und das Leben. Er ist die Wahrheit. Im zweiten Teil haben wir gesagt, wie können wir Jesus erlauben? Wie soll das geschehen, dass er zu diesem Weihnachten geboren wird? Dass wir in Zagreb und ihr überall, wo ihr das zuhört, dass ihr spürt, Jesus ist geboren. Die Christen sind anders geworden. Das ist der zweite Teil. Wir haben gesagt, hören, zuhören, hören und glauben. Also ihm erlauben, dass er in uns wirken kann. Gehen wir jetzt zum dritten Teil dieser Sendung, zum dritten Schritt. Und das ist, was bedeutet das eigentlich im konkreten Leben? Was bedeutet konkret zuhören, hören und ihm wirken lassen, ihn wirken lassen? Versuchen wir das bei dem Vater Unser, bei dem Gebet Vater Unser selbst. Das Vater Unser ist nicht unser Gebet, das menschliche Gebet. Vater Unser ist das Jesus-Gebet. Jesus hat das Gebet als Erster gebetet. Und Jesus hat uns beibringen wollen, wie er betet. Das ist also sein Gebet und das ist das erste Gebet. Deswegen sagen wir, dass es das Gebet des Herrn ist. Dass wir so beten, wie Jesus gebetet hat, wie er uns das beigebracht hat, wie er uns das gelehrt hat. Versuchen wir bei dem Vater Unser zu sehen, was es bedeutet, zuhören, hören und glauben. Wenn wir das Vater Unser beten, dann sagen wir als erstes, unser Vater, Vater Unser, versuchen wir zunächst zuzuhören auf dieses Vater. Warum sage ich Vater? Ich kann mich erinnern, als ich meinen Vater gerufen habe. Vater, Vater, Papa. Ich weiß, was das bedeutet. Hier auch. Hier rufe ich Vater, aber dieser Vater ist jetzt der Schöpfer selbst. Der allmächtige Schöpfer selbst, Gott, Jesus, Jesus Vater, den Jesus uns gebracht hat, damit er auch unser Vater wird, damit er auch mein Vater wird. Und ich sage zu ihm, Vater, das bedeutet, wenn du jetzt dem zuhörst und dann hörst, Und wenn du so nach betrachtest, ja, bist du Gott, mein Vater? Und lass das so eine, zwei Minuten auf dich einwirken. Du, Gott, bist mein Vater. Das heißt, ich bin deine Tochter, ich bin dein Sohn. Das bedeutet, ich werde bei deinem Namen gerufen. Es bedeutet, ich befinde mich in deinem Haus. Es bedeutet, diese Natur gehört dir und mir. Also ich bin göttlich groß, heißt das. Und lass zu, dass dich das einnimmt. Lass zu, dass dich ein großes Staunen ergreift. Und du wirst spüren, dass du das Wort gehört hast, dass du nicht nur zugehört hast. Dich auf das Wort sammeln. Und dann der dritte Teil. Wenn du mein Vater bist, dann nimm mich an die Hand meines Geistes. Mache mich spitzenmäßig. Mache mich zu einem spitzenmäßigen Intellektuellen und Gläubigen. Denn du wünschst dir das, dass deine Kinder spitzenmäßig werden. Nicht irgendwie werden, sondern spitzenmäßig. Mache mich also heilig. Mache mich ganz dein. Mache mich ganz fähig, dass ich den anderen Zeugnis davon geben kann, dass du mein Vater bist. Und dass sie das an meinen Werken, an meinen Taten sehen können. Damit sie sehen können, was aus mir herausfließt, was aus mir herausstrahlt. Damit sie merken, wie sie sich verändern, wenn ich zu ihnen spreche. Vater, ich glaube dir. Du wirst mir das geben. Ja, du bist mein Vater. Ja, Jesus hat ja gesagt, wenn das Kind seinen Vater um einen Fisch bittet, er wird ihm ja keine Schlangen geben. Er wird ihm ja den Fisch geben. Immer wird dir der Vater das geben, worum du ihn bittest. Und wenn ihr betet, glaubt, dass ihr das bereits empfangen habt. Der Vater hat es bereits gegeben. Das ist der wahre Vater. Und wenn ich dann so nachdenke, und bevor ich jetzt so plappere, Vater unser, Vater unser, ich stelle mich lieber vor den Vater hin und sauge nur dieses Gebet in mich ein. Dieses Gebet geht dann in mein Herz hinein. Und es ist nicht mehr nur auf meiner Zunge. Das Gebet ist jetzt in meinem Herzen. Und ich bin überzeugt, ja, ich bin dein Sohn, deine Tochter. Und ich lasse nur zu, dass mich diese Wahrheit ergreift. Und ich glaube daran, dass jede meine Zelle, und es gibt sie Millionen, Milliarden Zellen, und ich glaube daran, dass jede meiner Zelle von dieser Wahrheit Kenntnis genommen hat, von dieser Wahrheit erfüllt ist, dass du mein Vater bist. Du bist mein Vater und niemand anderer ist es. Jesus sagt, nennt niemanden Vater, nur einer ist euer Vater. Ganz einfach darin genießen, wie wenn du in einer Güte genießt, wie wenn du in einer guten Speise genießt, im Getränk, im Kaffee. So genieße es jetzt. Diese Wahrheit soll dich ganz einnehmen. Und ihr seht, das ist der Anfang des Gebetes erst. Und dann wird das Gebet zum Gebet, wenn du eigentlich zuhörst, was Jesus in diesem Gebet spricht, wo er sagt, dass es auch dein Gebet ist. Und dann, wenn du sagst, Vater unser, unser Vater, also nicht mein Vater, sondern unser, oho, das bedeutet, dass 7 Milliarden Menschen auf der Erde, dass sie alle seine Kinder sind. Und das bedeutet, dass wir alle Menschen auf der Erde, sowohl Weiße als auch Schwarze und Rote und ich weiß nicht welche Gelben, wir sind alle Brüder und Schwestern. Wir sind alle eine Familie. Oho, ich darf ja dann nicht unterscheiden, das sind Christen. Und das sind Juden, das sind Hinduisten und das sind Muslime. Oh nein, wir sind alle die Kinder meines Vaters. Und das bedeutet, wenn wir alle die Kinder eines und desselben Vaters sind, dann haben wir alle ein gemeinsames Ziel. dann werden wir eine gemeinsame Stadt bauen, gleiche Häuser. Wir werden die gleichen Speisen essen. Wir werden alle denselben Vater, unseren Vater, nennen. Das bedeutet, dass ich auf einmal begreife, ich kann ja keinen Menschen hassen, wenn jeder Mensch dieser Erde Gottes Sohn ist, Gottes Tochter ist. Das bedeutet, dass ich weder einen Mann noch eine Frau, dass ich über sie schlecht reden darf. Ich darf niemanden hassen. Es wäre ja schrecklich, ein Kind Gottes zu hassen. Meinen Bruder, meine Schwester. Oh nein. Und dann begreife ich, ja, tatsächlich, das Verständnis und die Vergebung ist etwas so Normales. Und nicht Verständnis zu haben, sondern zu verleumden, zu hassen und schlecht zu reden über die anderen, das darf nicht meins sein, das darf nicht mein Leben sein. Nein, dann bin ich gegen den Vater. Dann verschließe ich die Tür dem himmlischen Vater.
Das wird niemals passieren. Und wenn es dann heißt, der Name werde heilig, das heißt, dass dein Name heilig werden soll. Der Name und die Person in der Bibel sind das eine, das Gleiche. Und wenn ich dann sage, Vater, dann ist das etwas Heiliges. Mein Gott ist etwas Heiliges. Dann werde ich das nur aussprechen, wenn ich ganz ernsthaft bin und demütig. Und ich werde das nicht leichtfertig aussprechen. Dein Name soll geheiligt werden. Jeder, der der himmlische Vater sagt, es spürt, dass der ganze Himmel und die Engel sich vor mir verneigen, weil ich Gottes Kind bin. Und wenn es heißt, dein Reich komme, wenn ich das höre, höre zuerst, horche zuerst hinein, versuche zu hören, versuche es 10-mal zu sagen, komm, Reich Gottes, das Reich Gottes, komm. Dann sammel dich und dann höre zu, wie Jesus sagt, das ist mein Reich. Hier musst du dich sammeln, du musst hineinhören. Du musst hören können, wenn du gesammelt bist, dann ist deine Tür offen. Und dieses Wort, das du ausgesprochen hast, komm Reich Gottes, das alles kommt in deine Emotionen, in dein Wesen, in jede Zelle deines Wesens, in deine Fähigkeiten werden mit diesen Worten erfüllt. Du bist voll, das ist die Memorie. Wir haben die physische, die psychische Memorien, dass die ganzen Memorien in uns, Archive werden ausgefüllt, dann wirst du voll. Dann spricht nur meine Zunge diese Worte nicht aus, sondern alle meine Zellen spüren das, alle meine Fähigkeiten, jegliche Bewegung sagt in mir, das Reich kommen, Gottes soll kommen. Es gibt nichts Herrlicheres. Und wenn ich mir daran erinnere, dass das Reich Gottes kommen soll, dann heißt das nicht, dass es irgendwann einmal kommt, sondern es heißt, Jesus sagt es vor der Tür, es ist schon da. Und wenn ich das ausspreche, dann heißt es, ich habe die Tür aufgemacht, ich bin gesammelt. Wenn ich das ausspreche, dann meine ich das ernst, weil wenn ich zerstreut bin und mir sage, das Reich Gottes soll kommen, dann lüge ich. Weil wenn ich zerstreut bin, dann höre ich niemanden. Dann denkst du an etwas anderes, dann bist du nicht anwesend, dann bist du woanders. Und du musst aber anwesend sein, wenn du die Tür öffnest, du musst gesammelt sein. Und wenn du das wirklich so tust, dann gelangt das Reich Gottes in dich hinein, dann erlebst du, dass Jesus und der Geist Gottes in dir ist. Dann erfüllst du dich mit dem Heiligen Geist, dann glänzt du, dann ist Jesus in dir, dann bist du geheilt, dann ist Jesus in dir anwesend und dein ganzes Wesen ist geheilt. Jesus ist in dir und dann ist dass er der Weg zum Vater ist, dann kannst du sagen, komm Reich Gottes, in Jesus siehst du den Vater, weil Jesus in dein Herz hineingekommen ist, dann siehst du den Vater. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Vater ist in mir und ich bin im Vater. Und weiters, dann Wille geschehe. Was bedeutet eben dieses dein Wille geschehe? So musst du das wieder hören, dieses Wort musst du. Du musst zuhören können, du musst hinhören können. Das heißt, dass du alles andere verlässt, du musst dich wenden, du musst nur zuhören. Dein Wille geschehe. Was ist Wille Gottes? Jesus sagt, das ist unser Leben. Dein Wille geschehe heißt, ich will lebendig sein, ich will leben, ich will ewig sein, dass der Tod für mich nicht das Ende ist, sondern erst der Beginn, dass ich niemals sündige, dass ich niemals durch die Sünde sterben soll. Nicht, dass mich der Teufel verführt durch die Sünde, nein. komm, Reich Gottes, komm, dein Wille geschehe. Und wenn ich das so ausspreche, dann spüre ich, wie ich lebendig werde. Weil der Wille des Vaters oder der Mutter kann ja nur sein, dass das eigene Kind fähig ist, dass das eigene Kind gesund ist. Und es heißt eben, dass Gott über unsere Sünde, unsere Leid weint, dass er es nicht zuschauen kann, wie wir leiden. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, sagt Jesus. Dein Wille geschehe heißt eben, Jesus, es tut mir leid, du bemitleidest mich, du möchtest, dass ich gesund werde, du möchtest, dass es mir besser geht. Du sammelst dich und dann hörst du hinein, dein Wille geschehe, und dann sagst du, ja, ich öffne die Tür dafür, dein Wille geschehe. Ich weiß, das ist ein Schatz für mich. Ich öffne die Tür und ich habe dieses Vertrauen. Das heißt eben der Glaube. Wenn ich jemandem vertraue, dann öffne ich ihnen die Tür. Wenn ich kein Vertrauen habe, dann versperre ich die Tür. Und weiters, dein tägliche Brot gib uns heute. Zwei Brote brauchen wir. Das erste Brot ist das Brot auf unserem Tisch. Das ist das, was wir für den Körper brauchen. Das ernährt unseren Körper. Das rettet uns nicht vor dem Tod. Und das andere ist das geistige Brot. Das ist das, das uns vollkommen macht, das uns herrlich macht. Das sind diese zwei verschiedenen Brotsorten. Das tägliche Brot gib uns heute. Dann hör auf, was sie dir sagen. Und dann horche hinein. Verzichte auf alles andere. Die Eltern leiden, wenn das Kind leidet. Der himmlische Vater sagt, dass er über unsere Sünden weint, dass er verzichte auf alles andere, dann schau nur auf das, dann weißt du, dass Jesus zu dir kommt durch diese Worte, das tägliche Brot. Dann öffne dich, drei Schritte, hören, zuhören und glauben. Und dann haben wir, vergib uns unsere Sünden. Dann hören, müssen wir zuerst hören, dass Jesus hat das gesagt, damit wir das zum himmlischen Vater sagen. Der gleiche Jesus, der auch gesagt hat, wenn ihr betet, dann glaubst, dass ihr schon empfangen habt. Wenn ich sage, vergib mir meine Sünden, dann sind sie schon vergeben. Gott genießt es, wenn er uns vergeben kann. Jesus nimmt meine Sünden auf sich. Er ist das Lamm, das mich von allen erlöst. Und wenn du das alles hörst und wenn du dich sammelst und hineinhorchst, stell dir vor, meine Sünde ist vergeben, die Sünden sind bei Jesus, die sind weg. Ich komme in den Himmel. Wie viele Kranke würden so zur Heilung finden? Alles ist vergeben. Vergib uns unsere Sünden und alles ist vergeben. Und dann kommt so, wie wir auch vergeben. Dann fangst du an zu sagen, ja, Herr, so wie ich meinen Sündern vergebe, so wie ich allen anderen vergebe, weil dann erinnere ich mich, weil alle Menschen sind meine Brüder, weil der himmlische Vater ist unser gemeinsamer Vater. Und wenn ich allen vergebe, dann habe ich Freunde, dann habe ich Helfer, dann habe ich Menschen, die mich nehmen, und niemand kann mich mehr aus dem Himmel vertreiben. Dann kommt Gott zu mir. Wenn ich vergebe, dann möchte ich im Grunde sagen, ich werde euch nichts gegen euch haben, ich werde euch nicht verurteilen, ich werde euch nicht hassen. Kommt ruhig zu mir, ich vergebe euch. Ich weiß, dass ihr nur Menschen seid, dass ihr nur sündhaft seid. Und ich werde euch vergeben. Das ist dieses Mitleid, den Menschen gegenüber die Sündigen zu haben. Und das Zweite, wenn es heißt, so wie wir unseren Sündern vergeben, das ist, dass ich erlebe, dass es mir vergeben wurde, dass es mir sicher vergeben wurde. Jesus sagt, wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Deswegen hat er gesagt, vergib uns unsere Sünden so, wie wir vergeben. Weil wenn ich nicht vergebe, dann bleibe ich in dieser Sünde, dann bin ich in diesem Zorn, dann bin ich in dieser Bitterkeit, weil ich etwas gegen einen anderen Menschen habe. Dann bin ich nicht ein Freund Gottes, weil ich sein Kind hasse. Wenn ich vergebe, dann bin ich mit Gott gemeinsam. Dann ist mir alles vergeben. Dann kann ich zu Gott und alle Menschen können zu mir. Diese Sicherheit, dass mir vergeben wurde. Deswegen ist es wichtig, wenn du zur Beichte gehst, dass du zuerst allen anderen vergibst, damit ich nach der Sünde erfahre, mir wurde vergeben. Ich bin jetzt ein neuer, ich bin ein reiner Mensch. Du wirst dann ein lebendiger Mensch, der fast fliegt wie ein Vogel nach der Beichte. Und weiters haben wir, führ uns nicht in Versuchung, das ist die sechste Bitte. Führ uns nicht in Versuchung, dann was heißt das, dass Gott uns in die Versuchung führt? Nein, der heilige Jakobus sagt, nein, Gott kann niemanden zu Sünde verführen, er kann niemanden in die Sünde hineinleiten. Gott kann es zulassen, dass deine Sünde oder deine Krankheit noch da bleibt, dass es nicht sofort zur Heilung führt, damit dir etwas bewusst wird, damit du etwas tiefer nachdenkst. Und deswegen haben die Franzosen das so übersetzt, lasse es nicht zu, dass ich in die Versuchung stolpere, dass ich hineinfalle. Und die Italiener haben diesen Satz umgedreht und haben das jetzt auch so übersetzt, lass nicht zu, dass ich hineinfalle in diese Versuchung. Unsere Sünden, die Menschen, der Teufel, der verführt uns. Und Herr, lass nicht zu, dass wir fallen, wenn wir verführt werden. Du bist dreimal verführt worden in der Wüste und hast es ausgehalten. Gib auch uns diese Kraft, dass wir nicht fallen. Und das bedeutet eben dieses lass nicht zu, dass wir in die Versuchung fallen. Lass es nicht zu, wenn wir etwas Fremdes sehen, dass wir das dann stehlen, wenn wir verführt werden, dass wir korrupt werden, dass wir in der Politik uns breit machen und andere lästern, dass wir über unsere Nachbarn lästern, dass ich etwas gegen meinen Ehemann oder Ehefrau habe, dass ich nicht auf meine Kinder schreie, dass ich beim Gebet zerstreut werde. Lass es nicht zu, dass ich eben beim Gebet dich verlasse. Und wenn ich das jetzt ausspreche, dann höre zu, was er dir sagt, dann versuche zu horchen, was es bedeutet, dass es in dich hineinfindet, dass du dich dem öffnest und dir bewusst wird, Gott ist bei mir, ich werde nicht fallen, Gott wird bei mir sein. Wenn es sein muss, dann werde ich zum Märtyrer, aber ich werde nicht fallen, ich werde mein Gewissen und Gott nicht verletzen. Und das siebte, eben die letzte Bitte, sondern befrei uns von dem Bösen. In der Heiligen Schrift heißt es vor dem Bösen. Der Böse ist der Teufel, der Verführer. Befrei uns nicht nur vor dem, was böse ist, sondern auch vor demjenigen, der böse ist. Der böse Mensch denkt schlecht, der böse Mensch tut Schlechtes, tut Böses. Aber es muss auch von diesen Menschen, der böse ist, und der Teufel, der böse ist, von denen wollen wir befreit werden. Das sind zwei Sachen, um die wir bitten. Und solange wir das beten, ist notwendig, dass wir wirklich gründlich zuhören. Zuerst haben wir gebetet, lass es nicht zu, dass wir fallen, weil uns der Böse verführt. Und jetzt bitten wir, dass wir nicht einmal zu diesem Bösen gelangen, dass wir so gesammelt sind, dass wir so bei Gott sind, dass der Böse gar keine Macht hat über uns. Wenn wir sagen, befrei uns vor dem Bösen, hören wir gut hin, sammeln wir uns und hören wir, dass Gott unser Beschützer ist. Er ist der Beschützer der Witwen und der Armen, weil alle wir sind Witwen und Armen, weil wir alle verlieren hier auf dieser Erde die Menschen, unsere Freunde, unsere Ehepartner, unser Leben, unsere Jahre, alles verlieren wir und alle sind wir armselig. Und Gott ist der Freund der Armen und der Verwitweten. Er lässt es nicht zu, dass der Böse sie angreift. Gott ist unser Schild, unsere Schuld. Er ist der Tempel, wo wir es verstecken. Wie er in Gethsemane gesagt hat, zu den, die ihn abholen kommen sind, lasst meine Jünger in Ruhe, ihr wollt mich holen, aber lasst meine Jünger in Ruhe. Das ist der Jesus, der uns beschützt, der sagt, hier bin ich, nehmt mich statt ihnen. Teufel, lass meine Freunde in Ruhe, sie sollen frei sein. So haben wir bei einem Vater unser all das gelernt, lieber Zuhörer, wie wir Jesus in unser Herz zu dieser Weihnachten hineinlassen. Und meine lieben Freunde, wir haben jetzt nur kurz Zeit für einen Abschluss. Erinnern wir uns, dass diese Weihnachten nicht außerhalb unserer Dörfer, dass diese Weihnachten Jesus nicht außerhalb unserer Dörfer oder unserer Städte, unserer Häuser wegbleibt. Wir wollten, dass er zu uns kommt. Wir wollten nicht Weihnachten im Äußeren feiern, sondern zulassen, dass Jesus zu uns kommt. Bis jetzt haben wir Weihnachten mit allen möglichen geschmückt, aber jetzt wollen wir, dass Jesus unser Schmuck ist, unser Essen, unser Trinken, unsere Freunde, unsere Glückwünsche. Und wir wollen, dass Jesus zu Weihnachten in uns ist. Wir haben versucht, in der Heiligen Schrift Jesus zu finden und das, was uns all die Jahre gefehlt hat, wenn wir die Heilige Schrift lesen. Wir feiern Weihnachten und erleben aber nichts und fragen uns, wo ist der Jesus, wie ist das denn alles? Jetzt sind die wichtigsten Tage von, wir feiern Heiligabend und dann nach Weihnachten schon ist die Leere da, danach sind weder die Krippe oder der Weihnachtsbaum oder alles andere, was wir am Tisch hatten, wichtig. Es ist nur mehr eine Traurigkeit, die unser Herzen sich breit macht. Aber keiner denkt daran, dass Jesus geboren wurde, um die ganze Menschheit zu befreien. Aber jetzt wird er für uns von Neuem geboren, für uns Kroaten, für alle anderen, für uns Gläubigen und all die Ungläubigen. Wir wollen ihn besuchen und ihn sehen, so wie die drei heiligen Könige. Lassen wir es zu, dass er zu uns kommt, so wie die Hirten zu ihm gekommen sind und ihn besucht haben. Wir wollen genauso zulassen, dass Jesus zu uns kommt. Wir fragen uns, wie kann es denn passieren? Es sind drei Schritte, die notwendig sind. Die Heilige Schrift zur Hand nehmen und langsam zuhören, hineinhören. Jedes Wort, das ich lese, zu spüren, dass Jesus zu mir spricht. Das sind nicht nur Gedanken, sondern das ist Jesus, die Person. Und zuhören heißt, dass ich Jesus höre, wie er mir durch dies zu mir spricht. Und das Zweite ist die Sammlung, dass ich alles andere zur Seite schiebe, dass ich alles andere verlasse, dass mich nichts anderes zerstreuen kann, solange ich dieses Wort lese. Und wenn ich so gesammelt bin, dann höre ich auf dieses, horche ich hinein. Weil du musst dieses Wort auch bei dir behalten, du musst dir das in die Archive hineinschreiben, weil dieses Wort kommt in mich hinein. Das ist eigentlich wie die Eucharistie, dass ich ihn zu mir nehme. Jesus kommt zu mir hinein. Jesus kommt in mich. Und das Letzte ist eben Glauben. Glaubt daran, kehrt um und glaubt, sagt Jesus. Jesus so weit vertrauen und glauben, dass er jetzt ein Wunder vollbringen wird, dass er uns wandeln wird, dass wir sagen können, nicht ich lebe, sondern Jesus lebt in mir, sagt der heilige Paulus. Dass ich den Menschen sagen kann, ich weiß, wen ich vertrauen habe, ich weiß, wen ich geglaubt habe, ich weiß, dass ich Jesus geglaubt habe, ich weiß, dass er alles aus mir machen wird, weil er hat mich aus der Finsternis, aus der Sünde befreit, er hat mich ins Licht geführt, er hat mich zum Christen gemacht, er hat es zugelassen, dass ich diese katholische Kirche habe, er hat mir alles gegeben. Er ist mein Segen und er ist mein Schatz. Nur ihn möchte ich. Und solange du Jesus so in dir hast, dann wirst du erleben, dass du anders geworden wirst. Andere werden an dir diese Veränderung sehen. Sie werden sehen, dass Jesus in dir ist. Liebe Zuhörer, so gerne würde ich es haben, dass es in der Stadt zu hören wird, dass ihr alle, die jetzt zugehört habt, diese Sendung zugehört habt, dass ihr neu geworden seid, dass ihr neue Menschen geworden seid, dass Jesus zu euch, zumindest zu euch gekommen ist. Ich werde einen Wettbewerb mit euch veranstalten, um festzustellen, wer von uns hat Jesus besser aufgenommen. der gute Jesus, der jetzt zu dieser Weihnachten in unsere Heim kommen wird, soll euch segnen, damit wir keine Angst vor den Politikern oder vor den Rezessionen von niemanden Angst haben müssen, weil er ist für uns und wer wird gegen uns sein? Liebe Zuhörer, Gottes Segen soll auf euch herabkommen und der Rest dieses Advents soll noch gesegnet sein bis zu Weihnachten. Und all eure Lieben sollen genauso gesegnet sein. Gelobt sei Jesus Christus und Maria und bis demnächst.